Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 26. August 2024. Dominik Feusi, Markus Somja, Biodiversitätsinitiative. Über die stimmen wir auch ab, neben der BVG-Revision. Da gibt es ein bisschen Bewegung, was Kampagne betrifft. Dominik, was ist da das Wichtigste, was wir wissen?
Ja, Befürworter argumentieren, dass die Schweiz ein riesiges Kostenproblem überkommt, wenn man ihrer Initiative nicht zustimmt. Sie rechnet mit 14 bis 16 Milliarden Franken, die das pro Jahr werde kosten. Das schreibt sie so in ihrem Argumentarium. Und der Alex Reichmuth hat in seiner einmaligen, wunderbaren Art genau nachgeschaut, woher das kommt. Die Zahl stammt, das verwundert schon mal, aus der Botschaft vom Bundesrat zur Biodiversitätsinitiative, das, obwohl er sie abgelehnt hat. Und die Zahl von dort, die kommt wiederum aus dem Bundesamt für Umwelt, wo das in einer Studie herausgefunden hat, wo man Ecoplan gegeben hat. Und die Ecoplan-Zahl von 2011, die wiederum stammt aus einer weltweiten Studie, die die EU-Kommission 2008 gemacht hat. Also man hat einfach das abgebrochen auf die Schweiz. Letztlich eine Studie, die fast 20 Jahre alt ist.
Genau, aber was muss man von der Studie sagen? Also ist die Studie genau, ist die vernünftig oder sind das Fantasieschätzungen?
Sie ist gemäss Ecoplan selber ist sie sehr unklar. Eine grobe Schätzung wird das genannt. Und auch im Bundesamt für Umwelt sagt man heute, ja, das sei einfach so ein Übertrag und so, das sei noch schwierig auf die Schweiz einfach so anzuwenden. Aber das fehlt dann hinten dran, sowohl in der Botschaft vom Bundesrat und natürlich auch im Argumentarium der Befürworter.
Gut, also Biodiversitätsinitiative gibt noch viel zu reden. Grundsätzlich muss man vielleicht mal einfach sagen, um was es wirklich geht. Und das haben wir heute auch besprochen mit jemandem, der sich da gut auskennt. Eigentlich geht es wirklich darum, ob wir das Land, das wir hier haben, die Schweiz, ob wir die darf noch nutzen oder ob das eigentlich jetzt vorbei ist, dass man da nur noch muss schützen und das Schützen immer vorangeht vor dem Nutzen.
Genau. Oder, meine, heute wird viel für Biodiversität gemacht. Einerseits in bestehenden Schutzgebieten, aber auch außerhalb, indem es Subventionen gibt, wenn du irgendwie Hecken pflegst und ganz viele andere. Können wir uns gar keinen Begriff machen, was da alles mit Anreiz finanziert wird. Das kann man kritisch hinterfragen, aber es ist heute so. Und das zählt aber für die Initianten eigentlich nicht als Schutz. Sie wollen bestimmte, respektive im Initiativtext unbestimmte Prozentsatz, der völlig unter Schutz gestellt wird. Und eben dann nicht mehr die Frage ist, mit Anreiz und Subventionen tue ich sie biodiversitätsmässig ökologisch pflegen oder nicht. Sie wollen faktisch, dass die Gebiete ausgeschieden werden, eine sogenannte ökologische Infrastruktur entsteht aus Schutzgebieten, die miteinander verbunden sind. Und das sagen sie zwar im Initiativtext nicht, aber sie gehen davon aus, für das braucht man 30% von der landwirtschaftlichen Fläche.
Genau, und dann weiss man ja eigentlich, dass die Schweiz erstens einmal, da kann man glaube ich unbestrittenermassen festhalten, es ist ein kleines Land. Also wir sind nicht Kanada, wir sind nicht Russland, wir haben eigentlich nicht so viel Raum. Zweitens haben wir so zwei Drittel Berge, entweder Alpen oder Jura. Also wir haben schon ein Drittel nur, wo wir überhaupt können irgendwie besiedeln oder nutzen. Und von diesen 30% müssen wir nochmal 30% nachher an die Biodiversitätsfanatiker abtreten. Also man merkt, das ist eine ganz, ganz radikale Initiative. Ja, mein Eindruck ist, sie wird nicht Chancen haben beim Durchkommen, aber das heisst nichts, die kommen in 5 Jahren wieder mit dem genau gleichen Anliegen. Das ist ja das, wo man wirklich muss anerkennen muss, das wissen die Linken gut. Sie wissen eigentlich immer, wir müssen einfach immer das gleiche radikale Thema immer wieder bringen.
Genau, und was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, oder? Schon heute wird sehr viel Geld ausgegeben für die Biodiversität. Also rund 600 Millionen Franken gibt man jedes Jahr aus für die Verbesserung von der Artenvielfalt, die Pflege von Lebensräumen. Vieles von dem Geld übrigens landet genau auf dem Konto von diesen linksgrünen NGOs, die da die Initiative gestartet haben. Ihnen ist das aber nicht genug. Sie wollen eben noch mehr. Die Umsetzung von der Initiative, die kostet gemäss einem Exponent von den Initianten nochmal 400 Millionen pro Jahr. Also wir würden 1 Milliarde ausgeben und am Schluss geht es auch den NGOs wesentlich darum, dass sie noch mehr Einnahmen haben.
Genau, dass sie auch etwas zu tun haben. Also das ist natürlich auch immer das Problem. Die NGOs haben immer irgendeinen Vereinszweck einmal gehabt. Und wenn die eigentlich zu viel erreichen, dann müssen sie immer Angst haben, dass sie gar nicht mehr nötig sind. Und deswegen werden auch die Forderungen immer extremer, immer überrissener, es wird immer verreckter. Und von dem her ist völlig klar, da muss man einfach Nein stimmen und das immer wieder abschmettern, immer wieder abschmettern. Und was auch gut ist, du hast es ein bisschen erwähnt und ein bisschen angedeutet, ich meine, die Kumpanei zwischen den NGOs und dem Bundesamt für Umwelt, wo offensichtlich ist, da tut man sich die Studien hin und her schieben und dann in die Botschaft hineinschmuggeln und so weiter. Das wird in Zukunft nicht mehr so leicht möglich sein, weil wir jetzt wieder einen bürgerlichen Bundesrat haben, wo der Chef ist vom UVEC und eben nicht Simonetta Sommaruga, wo das alles immer durchgewunken hat. Gut.
Mein Name ist André Silberschmid und am 22. September stimme ich Ja zur Reform der beruflichen Vorsorge, weil es ist eine überfällige Reform, die die Rente von Menschen mit tiefem Einkommen und vor allem auch von jungen Menschen wird stärken. Den laufenden Rentnerinnen und Rentnern wird nichts weggenommen, da gibt es eine Besitzstandsgarantie auf ihre Rente. Die SP und Gewerkschaften wollen die zwei Säulen schwächen, das gilt es zu verhindern und darum stimme ich Ja zur BVG-Reform am 22. September.
Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, sehr ernstes Thema, sehr trauriges Thema. Solingen ist in aller Munde. Ja, was muss man da, was ist der neueste Stand, was muss man da sagen?
Ja, das haben sicher alle mitbekommen, das Attentat in Solingen am Stadtfest durch einen Flüchtling aus Syrien. Das Verrückte finde ich, der hat eigentlich müssen gehen. Man hat ihn Anfang 2023 müssen abschieben. Er hat sich dann nicht gestellt. Man hat offenbar einmal ist man vorbeigegangen und hat dann gesagt, ja gut, wenn man dem nicht habhaft wird, dann ist es halt so. Das ist wirklich darum ein Fanal für die deutsche Asylpolitik und der Umgang eben mit Asyl, mit Leuten, die kommen, eigentlich gar nicht Anrecht haben auf Asyl, sondern ein besseres Leben oder ein Leben als Terrorist wollen führen und dann etwas anstellen, wo Katastrophen ist. Das Interessante und der Schweiz-Bezug ist ja, dass wir ja das auch ein Problem auch haben, oder? Und der Yannick Güttinger hat jetzt gerade vor kurzem online gestellt bei uns, wie das aussieht mit diesen Abschiebungen in der Schweiz. Und der Wegweisungsvollzug, der sieht bei uns auch nicht gut aus, und zwar insbesondere in der Romandie. Das ist nichts völlig Neues, das gibt seit Jahren das Problem. Dort tut man einfach die Leute nicht zurückschaffen.
Genau, und das ist eben interessant, weil der Föderalismus eigentlich wieder mal aufzeigt, dass nicht stimmt, was dann viele Politiker, wo man sie kritisiert, dann sagen, ja, das ist eben so schwierig und man kann die nicht abschieben und die Länder kooperieren nicht. Wenn das so würde, stimmen, dann kann man ja nicht erklären, warum das der Kanton Aargau viel mehr zurückweist als zum Beispiel der Kanton Watt. Und es zeigt sich einfach, dass es an den Behörden liegt. Es liegt daran, ob Behörden oder Politiker wirklich die Weise geben, bitte Gesetze einhalten. Wir sind eigentlich da ein Rechtsstaat. Es gibt Gesetze und die gelten einfach und die müssen wir vollziehen. Also es zeigt, dass das alles Schutzbehauptungen sind von Politikern, die einfach nicht umsetzen wollen, was ihnen vielleicht auch nicht passt. Und ich meine, man muss schon sagen, das ist sagenhaft. Und das Zweite, was ich noch schnell sagen wollte, wegen dem in Deutschland, ich meine, eben, was für ein Schlendrian heute in Deutschland in dieser ganzen Asylpraxis möglich ist, in einem Land, das nicht bekannt ist für Schlendrian, das ist atemberaubend. Und was ich eben wirklich auch unglaublich finde, dann gehen sie einmal vorbei, dann läuten und dann ist er zufälligerweise nicht daheim und dann sagen sie, ah gut, dann finden wir ihn nicht. Wie war das letzte Mal, wenn ich einen Parkbus habe? Also, das nächste Mal zahle ich auch einfach einen Parkbus nicht und dann sagen die Behörden einfach, ah ja, der Sohn hat jetzt halt nicht gezahlt. Ja, kommt er heute, kommt er morgen, ist uns egal. Nein, es ist unglaublich, was die Behörden sich leisten. Und die Behörden leisten sich das nur, weil Politiker sie nicht führen. Und ich sage es noch einmal, die Karte, schaut die an von Janik Güttinger auf nebelspalter.ch, das öffnet euch die Augen. Man kann sehr, sehr unterschiedlich die Gesetze vollziehen oder eben auch nicht.
Ja, wir müssen vielleicht noch benennen. Am besten ist Appenzell Innerrhoden, wo beim Abschieben, ich weiß nicht genau, wie viele Fälle dort sind, aber man muss jetzt einfach sagen, immerhin es ist so. Und dann gefolgt von Obwalden, ebenfalls sehr gut, Obwalden, Nidwalden, Das sind Kantone, die sehr, sehr gut sind. Am schlechtesten ist der Kanton Waadt. Dann ebenfalls nicht so gut ist Freiburg, ist Genf, Solothurn und, das ist ein bisschen eine Überraschung, Schaffhausen. Das Staatssekretariat für Migration erklärt die Unterschied mit, Zitaten, unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und zwar einerseits eine unterschiedliche Gerichtspraxis und die kantonalen Zwangsmassnahmengesetze. Ja, wenn das so ist, dann kann man ja von Appenzell und Obwalden lernen. Und zweitens Anzahl für den Wegweisungsvollzug zur Verfügung stehenden Administrativhaftplätze. Ja, auch da muss halt etwas so Haftplätze bauen. Ich meine, es ist ja verrückt, wenn das Appenzell und Obwalden könnt. Und dann noch ganz eine schöne Erklärung. Zitat, die unterschiedliche kantonale Priorisierung der Vollzugskategorien. Das ist höchste Beamtensprech. Da drehe ich fast durch.
Genau, und vielleicht einfach, dass nicht die Leute den Eindruck haben, ja, der Sommer und der Feus, jetzt bringen es da alle die kleinen konservativen Kantone, die halt auch wenig Fälle haben. Einfach schauen wir mal auch, was für viele grosse Kantone eben viel, viel konsequenter zurückschaffen. Zum Beispiel der Kanton Aargau ist absolut spitzenmässig unterwegs. Auch der Kanton St. Gallen tut sehr viel und sehr konsequent abweisen. Auch Zürich gar nicht schlecht. Auch Kanton Bern gar nicht schlecht. Es ist also nicht wahr.
Das Tessin ist gut.
Es ist nicht wahr, dass es einfach die kleinen Kantone wären, die das machen. Nein, es ist ganz, ganz deutlich. Es gibt ein paar schwarze Schafe, ganz schwarz ist Schaffhausen, schwarz ist ein Solothurn, Basel-Land ist ein Schlendrian-Kanton und dann natürlich eben das Waadtland ist der absolute Spitzenritter, das ist eine Sauerei, was da läuft und dass wir das zulassen, das spricht für sich selber. Aber wie gesagt, es zeigt einfach, es ist politisch gewollt oder eben nicht gewollt. Es ist nicht ein Naturgesetz, dass man Leute nicht ausschaffen kann. Und wenn man das schaut in Deutschland, alle die Massaker, die wir erlebt haben, sind fast überall immer identisch gewesen. Es sind erstens immer Asylbewerber, es sind immer Muslim. Das ist auch nochmal wichtig, wenn wir jetzt einmal sagen, meistens ein islamistischer Hintergrund und meistens sind es eben Leute, Asylbewerber, die man schon lange abgewiesen hat und schon lange hätte müssen ausschaffen. Und sie sind einfach drin geblieben wegen Schlendrian, von der Behörde oder von der Politiker.
In einem Interview, das gestern erschienen ist in der Sonntagszeitung von der Claudia Blumer, Tamedia, sagt der Maghreb-Experte Beat Stauffer, wie eben das zu Problemen führt. Oder man meint es gut, indem man die nicht ausschafft und noch willkommen heisst und noch ausbildet, aber er sagt, es bringt gar nichts, weil die ja dann sowieso auf Nothilfe gesetzt werden. Sie langweilen sich, sie können nichts machen. Und was machen sie denn? Sie fangen an zu stellen. Das bringt überhaupt nichts. Er lobt die rigide Politik von der italienischen Premierministerin Meloni, Giorgia Meloni, die mit Hilfe von einem Abkommen mit Tunesien dafür sorgt, dass dort einfach die Leute zurückgehalten werden. Oder? Und natürlich, das sind dann teilweise prekäre Verhältnisse, die in diesen Camps dort sind. Der Beat Stauffer fordert auch, dass man mehr Camps, dass vielleicht die EU mehr Camps baut. Kann man darüber diskutieren, meiner Ansicht nach. Aber er sagt, das ist dringend nötig, damit weniger kommen. Und die Zahl ist auch deutlich zurückgegangen. Es ist, bis Mitte August sind 38'000 Personen nach Italien gekommen über die sogenannte Mittelmeerroute. Letztes Jahr sind es bis zum gleichen Zeitpunkt 100'000. Und das sind weniger Menschen, die auch das Risiko auf sich nehmen, dass sie vertrinken. Es ist eine menschlichere Politik, wenn man die aussichtslosen Leute auch davon abhält, etwas Hochriskantes, aber aussichtslos zu machen.
Genau, oder indem man eben die Leute eigentlich bewusst anlügt und sagt, ja, kommt nur einmal, ihr könnt bei uns leben und so weiter. Wir tun unsere Gesetze in die Luft sprengen für euch und ihr habt es nur noch gut bei uns. Das ist eben die grosse Lüge von Leuten, die das Gefühl haben, sie sagen die Guten, während die Bösen sagen, nein, lasst die Leute nicht mehr auf Europa. Wir können nicht so viele Leute brauchen, wo wir keine Arbeitsstellen haben, wo wir nicht integrieren können und wo am Schluss nachher endet als Messerstecher. Und ich meine, jetzt der Täter von Solingen, der wird jetzt sehr, sehr lange im Gefängnis sitzen. Der ist 26. Was ist das für eine Perspektive? Was ist das für ein Leben? Das ist doch nichts. Gut, gehen wir
vielleicht noch schnell wegen Eritrea, weil das geht der Herr Stauffer auch noch drauf ein, oder? Das Parlament will, dass der Bund mit Eritreas Migration Migrationsabkommen aushandelt. Das wäre dringend nötig. Und er sagt klar, das geht eigentlich nicht, dass Eritrea die Leute nicht zurücknimmt. Und man muss Druck aufsetzen. Und er schlägt vor, und das finde ich ja, das müsste jetzt eigentlich eine Politikerin oder ein Politiker übernehmen, dass man Überweisungen von Eritreer in ihr Heimatland abfangen und auf einem Sperrkonto blockieren. Weil das ist ja, darum nimmt ja Eritrea die Leute nicht zurück, weil das ein Deviseneinnahmepunkt ist für die Volkswirtschaft einerseits, aber auch ganz direkt, wie will die so Steuern eintreiben. Und das unterbinden, das wäre ein Rezept.
Absolut. Und man sieht eben, ich meine, wenn schon ein Journalist muss die besseren Ideen formulieren als SEM, dann sieht man, was für Leute im SEM arbeiten. Die haben vielleicht auch ein bisschen einen Bias oder wollen eben, wie vorher geschildert, beim Wattland das einfach nicht umsetzen. Es passt ihnen nicht. Sie finden Open Borders, finden es irrsinnig, fantastisch, weil sie sind ja nicht davon betroffen. Sie leben in einem Quartier, wo die Leute dann auch nicht wohnen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Eine UNIA-Studie, also eine Studie von den Gewerkschaften, das sind die Linken, die finden etwas ganz Überraschendes raus.
Ja, gemäss ihrer eigenen Studie, ich würde sagen in Anführungs- und Schlusszeichen, geht die Schere zwischen den höchsten und tiefsten Löhnen wieder auf. Sie wird immer grösser. Und wenn man dann genau reinschaut, die SDA Keystone hat das komplett unkritisch einfach abtippt und selbstverständlich haben viele von unseren Kollegen das dann zuoberst aufgestellt. Man hat einfach einige Grossunternehmen untersucht. Also eben zum Beispiel die UBS 2022 hätte die Lohnschere, also der Unterschied zwischen den höchsten und den tiefsten Löhnen, noch 1 zu 139 betreut. Jetzt sind es 1 zu 267. Und da kommt natürlich dann Sergio Ermotti seinen grossen Lohn von letztes Jahr wieder ins Spiel. Das Gleiche tut man bei anderen Firmen durchschauen, also zum Beispiel bei Novartis oder so oder bei Nestle und so weiter. Beim Ulf Marc Schneider, das ist ja der, der gerade hat müssen gehen. Ja, und so weiter. Aber das Verrückte ist, oder? Man das vollkommen unkritisch übernehmen, weil, wenn man das wirklich genau anschaut, statistisch, der sogenannte Gini-Koeffizient, wo der Unterschied berechnet, Einkommensunterschied, ist der in der Schweiz A, bemerkend gut und tief, und B, ist er bemerkenswert stabil.
Genau, und was auch noch vielleicht interessant wäre, wir würden auch gerne mal eine Studie sehen, die zeigt, wie der Lohnunterschied ist bei den Gewerkschaften, was der Präsident verdient und was der kleine, ich weiß auch nicht, der kleine Organisator
Putzfrau.
Verdient. Da gibt es vielleicht auch einen gewissen Unterschied. Und ja, es gibt halt auch einen Grund, warum es unterschiedlich hohe Löhne gibt. Es gibt Produktivität und das wird unterschiedlich entlöhnt. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz auch vom Kapitalismus. Und der ganze Wohlstand ist auch deswegen nur möglich gewesen, weil Leute, die sehr, sehr talentiert sind, die sollen halt auch mehr verdienen. Es ist einfach so, wer produktiv ist. Also es ist eine ganz dumme, destruktive Hetze, wo die Linken jetzt seit 40 Jahren machen, gegen die Reichen, gegen die Tüchtigen, gegen die Erfolgreichen, gegen die Leute, die unsere Firmen führen, gegen die Leute, die den Wohlstand schaffen und notabene nachher auch am meisten Steuern zahlen.
Also ja, genau. Ich
glaube, von der Linken her eigentlich pervers. Die Leute, die ganze Zeit den Staat ausdehnen und immer mehr Geld wollen für den Staat, sollten eigentlich dankbar sein, wenn es ein paar Leute haben, die das auch zahlen. Und das sind eben die Leute, die ziemlich viel verdienen. Es sind nicht die Leute, die ganz wenig verdienen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, Atomkraft. Atom. Wir haben es eingeleitet und im Parlament ist der Ton Atom immer mehr auch zur Parole geworden und im Bundesrat auch. Was ist da der neueste Stand?
Ja, das ist eine Geschichte von der NZZ am Sonntag. Georg Humbel und Ladina Triaca. Es ist nicht komplett neu, aber sie haben das gut aufdröselt. Die oder die nächste Woche kommt ja der indirekte Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative im Bundesrat. Und man geht eigentlich da in Bern davon aus, dass es irgendeinen Gegenvorschlag wird geben. Wie genau wird man dann sehen? Und die Frage ist ja dann, also wenn dann das wirklich im Zentrum steht, wirklich das Streichen von dem Neubauverbot im Gesetz, wenn das wirklich gestrichen wird, ist ja dann die Frage, ja und jetzt, was passiert? Und verschiedene bürgerliche Energiepolitiker sagen, ja, das kann nur der Anfang sein, es muss ja dann noch weitergehen, und zwar muss der Staat ja eigentlich gleiche Ellen ansetzen bei anderen Energieträgern, wie zum Beispiel Solar, Gondosolar, grosse Solarkraftwerke in den Alpen oder grosse Windparks und so weiter, wo sich der Staat ja eigentlich zu 60% bei den Investitionskosten beteiligt. Und da müsste eigentlich der Bund auch bei einem neuen AKW etwas machen. Weil die Gegner von AKW betonen ja immer, niemand will das bauen, das rechnet sich nicht, oder? Und dann die Frage ist, vielleicht rechnet es sich ja, wenn die gleich viel Unterstützung bekommen wie Solar und Wind.
Ist auch herzig, wie die Linken immer ihre Argumentation wechselt. Ich meine, bei der SBB habe ich jetzt noch nie gehört, dass die Linken sagen, oh, die Eisenbahn, die braucht es nicht mehr. Niemand will das finanzieren. Also ich kann euch garantieren, wenn man die SBB heute privatisieren würde, niemand würde das zahlen, niemand würde dort investieren, niemand würde der Meinung sein, die Bahn braucht es. Ab und zu gibt es anscheinend Infrastruktur vom Staat, wo man findet, das ist nötig. Und das können wir eben genauso definieren bei den Atomkraftwerken. Auf die lange Sicht, da bin ich so überzeugt, rechnet sich das extrem. Das ist klar, dass das jetzt zuerst einmal eine grosse Investition ist, so wie ein Autobahnnetz oder eben ein Eisenbahnnetz, ist auch klar. Und wir für da haben wir genug Geld. Aber ich glaube, Denzel am Sonntag hat das richtig beschrieben. Es ist eindeutig ein totaler Meinungsumschwung im Gang. In Bern, in der Bevölkerung. Also ich habe jetzt gerade auch heute noch mit dem Roger Schawinski kurz noch über das geredet. Man merkt, der Roger Schawinski ist jetzt für die Aufhebung vom Technologieverbot. Und dort ist er durchaus ein Bullshit-Detector für so für das linksliberale, vernünftige Lager, wo irgendwie merkt, wir brauchen Strom. Natürlich, Erneuerbare wollen es auch immer noch. Glaube ich, ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine Geldverschwendung. Wir müssen nur 7 Atomkraftwerke bauen und wir wären eine der stärksten Energienationen in Europa. Wir könnten alle bedienen und sie würden auf den Knie nach Bern rutschen und uns ganz viele Konzessionen machen im bilateralen Umgang. So wie jetzt unsere Diplomaten den ganzen Tag sich nach Brüssel rollen und Bitti-Betti machen, obwohl sie es nicht müssten. Gut, das war es von Bern einfach an dem 26. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. So könnt ihr uns unterstützen. Zweitens, ganz wichtig, dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr Atomkraftwerke gut findet. In dem Sinn wünschen wir euch allen einen guten Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.